Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes.
Ein Notruf geht bei der Polizei ein. Eine Frauenstimme, so leise, dass man sie kaum verstehen kann. Sie flüstert: Ich bin überfallen worden. Ich will nicht sterben. Bitte kommen Sie, Sie müssen mir helfen. Wenig später klingelt bei Rechtsanwalt Stefan Lukas das Telefon. Ein Freund. Er sagt: Stefan, können wir dringend reden? Mein Name ist Nicolas Büchse und in dieser Folge von Spurensuche spreche ich mit Stefan Lukas über einen Fall, bei dem alles gegen seinen Mandanten zu sprechen schien und bei dem dann doch alles ganz anders war. Herr Lukas, ich freue mich, Sie wieder bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen und möchte mit Ihnen über einen Fall sprechen, der Ihnen sehr nahe ging. Sie sagen sogar, manchmal zu nahe.
Ja.
Und dieser Fall begann für Sie, wie so oft, mit einem Anruf. Können Sie vielleicht den Anruf schildern?
Herr Büchse, also erstmal, ich freue mich auch sehr. Das ist tatsächlich ein sehr persönlicher, ein vielleicht der persönlichste Fall von mir. Ich sage es gleich vorweg, es geht hier vordergründig um ein Sexualverbrechen. Am Ende geht es hier um vieles, vieles anderes. Das entwickelt sich dann in dem Fall. Man kann gleich vielleicht, heute nennt man sowas, glaube ich, Triggerwarnung, aber oder wie auch immer, gleich eins sagen. Wir beide, Herr Büchse und ich, haben nicht vor, für Effekthascherei hier zu sorgen. Wir brauchen keine unnötigen Details, die man nicht braucht. Das Kriminalspannende hier dran an diesem Fall, das Tragische an diesem Fall, das schicken wir wie immer in gewohnter Manier in den Vordergrund. Das nur für all die, die jetzt, wenn sie das Wort Sexualverbrechen hören, einfach schon mal auch zur Erklärung. Das wird jetzt hier nicht an Stellen, wo es nicht sein müsste, irgendwie unnötig, derbe oder sowas. Keiner von uns hat Lust, sich da drin zu suhlen, denn wir sprechen hier über einen echten Fall, wie so immer. Und das machen wir mit der gebotenen, ja, in der gebotenen Zurückhaltung und Art und Weise. Und ich kann trotzdem den Hörerinnen und Hörern versprechen, das wird jetzt sehr spannend, was passiert.
Ja.
Es ist so, es gab einen Anruf bei der Polizei. Eine Frau war offenkundig am Telefon. Man hörte vor allem ein Atmen, dass man jetzt einfach, das ist ja nicht sicher, wenn man so eine Stimme dran hat, aber es klang nach einer Frau, die hektisch und gequält atmet. Ein kurzes Hallo konnte man ihr entlocken, aber die vielen Fragen der Polizei, die gerade eben per 110 angerufen wurde, wie man helfen könne, von wo sie anruft, es kam wirklich zumindest gefühlt minutenlang keine Antwort. Irgendwann rutschte der Frau dann raus, bitte helfen Sie mir, und dann hat sie aufgelegt.
Mhm.
Zum Glück, das ist nicht zwingend, war das kein anonymer Anruf. Die Polizei hat dann zurückgerufen, landete in einem Krankenhaus. Man hat dann die Frau nicht erreicht über diese, es war wohl eine Durchwahlnummer, und hat sich dann aufgerafft, sofort zu dem Krankenhaus zu fahren und zu klären, wo diese Person denn zu finden sei. Man konnte den Anschluss konnte man einer gewissen Frau Klein zuordnen, aber die ist eben nicht rangegangen. Also haben sie erkannt, das war der persönliche Anschluss von Frau Klein in einem Krankenhaus. Die sind zu dem Krankenhaus gedüst, um dann dort zu erfahren, die Frau ist nicht da. Sie hat an dem Tag frei. Sie muss per Rufumleitung von zu Hause angerufen haben. Dann ist die Polizei weitergefahren, ist dann zu Hause aufgeschlagen. Mittlerweile 57 Minuten seit dem Anruf, die vergangen waren. Also wenn es da innerhalb von Sekunden um Leben und Tod womöglich gehen sollte oder gegangen wäre, muss man sagen, fatal, wie viel Zeit da vergangen ist. Die stürmen auf gut Deutsch die Wohnung, das war nicht so schwer, die Verandatür war offen. Das war eine Wohnung, die aus Erdgeschossen Souterrain bestand. Die Polizei betritt die Wohnung und sieht eine Frau, die auf ein Bett gefesselt liegt. Gefesselt heißt konkret, der linke Arm war hinten eine Art Rückwand vom Bett gefesselt, also da angebracht. Und der rechte Fuß war vorne am Bein von diesem Bett ebenfalls gefesselt. So lag die Dame dort, die Beine recht weit geöffnet. Und ich mach's kurz, aus den Körperöffnungen, sprich anal und vaginal, ragten zwei Glasflaschen heraus, aus dem Hinterteil eine Champagnerflasche, falsch rum eingeführt, und vorne heraus eine Bierflasche. So wurde die Frau vorgefunden, man konnte keine Atmung feststellen, nichts. Sehr bald war der Rettungsdienst da, die Sanitäter, die zunächst da waren, konnten nur den Tod feststellen. Die Polizei hat das vorher auch so eingeschätzt und als dann der Notarzt persönlich nochmal sich die Dame angeschaut hat, vernahm er plötzlich ein leichtes Räuspern. Die Frau war nicht tot. Also bei diesem Fall hat genau genommen von Anfang an nichts richtig funktioniert. Ja. Eine knappe Stunde, bis man die Frau findet, die Fachleute, die Frau für tot quasi schon erklären und dann lebt diese Frau, Gott sei Dank.
Das heißt, es gab noch Hoffnung, dass sie überleben würde. Sie ist ins Krankenhaus gekommen, ja, oder was passierte? Mhm.
Sie ist dann recht bald ins Krankenhaus gekommen, hat aber vorher noch ein paar Äußerungen abgegeben. Sie hat gesagt, der Polizist war's. Das waren ihre Worte. Der Polizist war's. Die Polizei hat sehr schnell eins und eins zusammenzählen können. Dieselbe Dame hatte einige Tage zuvor, nämlich genau drei Tage vorher, auch schon die Polizei angerufen. Auch ging es dort um eine, so wie es hier jetzt auch aussah, um eine mutmaßliche Vergewaltigung. Und von dem Fall weiß ich deshalb, von dem Fall, der drei Tage vorher stattgefunden haben soll, weil ein Freund von mir, jetzt wird es eben sehr persönlich, ein Freund von mir mich drei Tage zuvor gegen 14 Uhr angerufen hatte und mir gesagt hat, Stefan, du musst mir helfen, ich sitze in Haft. Die Polizei hat mich heute in einer fremden Wohnung bei einer Frau festgenommen. Ich soll eine Frau vergewaltigt haben.
Ja, das wussten Sie ja damals nicht, aber deshalb meine Frage. Sie wissen in diesem Moment nur, da ist dieser Freund von Ihnen,
ja,
in Haft und wird einer Vergewaltigung bezichtigt.
Genau.
Was haben Sie gedacht im Moment? Was ist das für ein Freund? Haben Sie den kennengelernt? Wie würden Sie seine Person charakterisieren?
Ich habe Chris 3,5 Jahre vorher im Urlaub auf Gran Canaria kennengelernt über Silvester. Der saß mit seiner Frau in einem Café und grinste so zu mir und meiner Frau rüber. Ich kann es mal so sagen, ein super sympathischer Typ einfach. Und die Frau rief gleich, komm doch mal kurz her. Und die waren ein bisschen da in Bier- oder Aperol-Laune, kann man sagen. Wir haben uns dann dazugesetzt und dann wurde aus diesem Abend ein sehr, sehr, sehr langer Abend. Wir haben uns bestens verstanden, haben im Urlaub uns dann noch 2-3 Mal getroffen. Es hat sich rausgestellt, alle kommen wir aus München. Und das hat sich auch auf sehr nette Weise dann fortgesetzt. Also wir wurden jetzt nicht engste Freunde. Wir haben ein wahnsinnig schönes, unkompliziertes Verhältnis gehabt. Man ist ab und zu mal zusammen ausgegangen, essen gegangen. Chris, und das ist das Besondere für mich, ist ehemaliger Polizeibeamter. Der 5 Jahre jünger als ich, war früh pensioniert. Da gab es auf wohl psychischer Ebene so ein bisschen Probleme, warum man ihn dann auf seinen Wunsch hin aus dem Dienst rausgelassen hatte. Ich habe keine Polizistenfreunde, deswegen betone ich das so. Ich weiß nicht, ob es allen Anwälten so geht. Ich merke, ich habe doch überhaupt nichts gegen die Polizei. Und um es auch ganz klar zu sagen, die erfüllen eine ganz wichtige Rolle jetzt mal von der Grundidee in unserem Land, dass einzelne Polizisten mir wahnsinnig auf den Senkel gehen, wenn ich sie im Prozess erlebe und sie auf meinen Mandanten so rumhacken. Das ist ein anderes Thema. Aber im Grunde erstmal spricht doch nichts dagegen, Polizisten zu mögen und mit ihnen auch in irgendeiner Form zu verkehren. Ich glaube, es passt irgendwie nicht. Ich oute mich gleich, auch keine Staatsanwaltsfreunde. Es passt vielleicht nicht. Vielleicht gehen Polizisten und Staatsanwälte so wie in ihren eigenen Fällen, an die sie ja ganz anders rangehen als ein Verteidiger, auch im Privaten. Es sind ja alles Sachverhalte um uns herum. Und vielleicht haben die ein anderes Herangehen, sind manchmal vielleicht schneller bei so einer Vorentscheidung, wie es wohl gewesen ist, dass da irgendwas nicht passt. Und ich sage ja nicht, dass es nur daran liegt, dass ich dann keine Polizisten an mich ranlasse. Auch mich hat noch kein Polizist um eine Freundschaft gebeten. Also irgendwas ist da, warum ich keine Freunde bei Polizei und Staatsanwaltschaft privat habe. Chris war jetzt pensioniert, aber er war eigentlich Polizist und ein wahnsinnig herzensguter, lustiger Typ, muss man sagen. Gut aussehend, eine unfassbar tiefe Stimme, ein richtig herzlicher, warmherziger Typ. Mhm. Und mit dem war ich jetzt mittlerweile 3,5 Jahre befreundet. Vielleicht noch kurz auch das, dass man so ein bisschen die Hintergründe kennt. Die beiden hatten eine Tochter, damals im Alter von 10 Jahren. Ja. Die beiden waren verheiratet, also die wir damals da ja kennengelernt hatten, hatten aber eine wahnsinnig offene Beziehung. Offen insofern, diese Beziehung war eigentlich schon erledigt seit ein paar Jahren. Aber die beiden hatten festgestellt, wir mögen uns so gerne, wir können sogar offen und locker über unsere Abenteuer und Affären sprechen. Ja. Dann haben sie entschieden, sie bleiben im selben Haus wohnen. Die Tochter hat weiterhin ihre Eltern und ansonsten macht jeder privat so sein Ding. Und ab und zu gehen sie eben auch gemeinsam aus. Unter anderem war dieser Urlaub wieder mal so ein typisches Resultat. Von daher, was ging mir durch den Kopf? Er hat von seinem Handy angerufen, das durfte er von der Polizei aus. Sie haben einfach ihren alten Kumpel am Telefon, der plötzlich so klingt, wie sie ihn noch nie gehört haben. Sie spüren aus diesem einen Satz Stefan, nur wie er Stefan zu mir gesagt hat, dass er voller Angst ist und völlig am Boden liegt. Und dann folgten ja die nächsten Worte, die Polizei hat mich festgenommen. Und dann gleich der Satz, ich soll eine Frau vergewaltigt haben. Ich habe sofort gefragt, hast du? Und dieses Nein war für mich sehr überzeugend, aber ich sage es gleich. Hier musste ich sehr schnell entscheiden, ist das überhaupt ein Fall für mich? Normalerweise verteidige ich keine Freunde, niemanden, der mir zu nahe steht. Ich würde auch die eigene Familie niemals verteidigen, weil die Kunst des Verteidigens ist es ja nicht nur, seinen Job zu können, sondern immer in der Lage zu sein, genügend Abstand zu haben.
Ein unverstellter Blick, ne?
Genau, auf den Punkt gebracht, Herr Büchse. Es nutzt doch nichts, viele Mandanten sagen, Lukas, Sie müssen mir glauben, dann sage ich sehr oft, ich glaube Ihnen ja auch, aber es ist für den Fall nicht wichtig, was ich glaube. Es interessiert auch keinen, wenn ich sage, hören Sie, Herr Richter, ich glaube ihm. Es interessiert einfach zu Recht keinen. Was interessiert, ist die Beweislage. Von daher würde ich mich wahrscheinlich ertappen, dass ich diesen Blick für diese klare Beweislage, dass dieser Blick übertüncht würde durch Emotionen, die ich einfach habe, weil ich ein ganz normaler Mensch bin. Und auch verzweifeln würde, warum glaubt mein Mandanten gar keiner, obwohl ich erkennen müsste, bei der Beweislage ist es, egal wo die Wahrheit liegt, eben nicht so leicht, ihm zu glauben. Bei Chris war es anders, vielleicht kam jetzt ganz gut rein, dass er ja Polizist ist, dass ich ein gewisses Profitum von ihm erwartet habe. Fakt ist, ich habe in der Sekunde entschieden, ich mache diesen Fall, ich helfe dem jetzt. Ich habe ihn beruhigt, habe gesagt, Chris, du musst jetzt warten, es hilft nichts. Es ist 14 Uhr durch, du wirst morgen Vormittag dem Haftrichter vorgeführt, vorher passiert nichts. Heute wird das nichts mehr, ich kann dich nicht rausholen. Die Polizei darf dich bis morgen festhalten und da sind wir bei dem, worauf sie angespielt haben, bis morgen 0 Uhr. Es ist tatsächlich...
Das heißt ja immer 24 Stunden,
genau.
Hört man immer, darf der einen die Polizei festhalten, aber das war länger oder ist auch länger. Ja.
Es ist tatsächlich aus irgendwelchen Gründen im Volk so angekommen, 24 Stunden. Die Wahrheit ist, bis zum nächsten Tag am Ende des Tages, also bis es 0 Uhr schlägt am nächsten Tag, darf man jemanden festhalten. Das heißt, wenn ich jemanden kurz nach Mitternacht festnehme, darf er bis zum nächsten Tag Mitternacht festgehalten werden, also fast 48 Stunden. Natürlich wird alles versucht, dass jemand, wenn er morgens um 8 festgenommen wird von der Polizei, noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt wird. Aber um 14 Uhr, bis dann ein Haftbefehl gepinselt ist, bis der dem Haftrichter vorgelegt ist, da ist meistens so ab 16 Uhr Feierabendstimmung, das wird nichts mehr. Er wurde letztlich am nächsten Tag um 11 Uhr dann vorgeführt. Ich konnte Chris beruhigen. Seine Frau war sofort auf Zack, hat ihm Medikamente vorbeigebracht, die er brauchte, konnte kurz mit ihm sprechen. Und dann haben wir den nächsten Tag abgewartet. Bis dahin sollte die mutmaßlich Geschädigte, diese Frau, die ihn wegen Vergewaltigung angezeigt hatte, vernommen werden. Vom Gefühl her dachte ich mir, es kann nicht sein, dass er jemand vergewaltigt hat, aber es gibt keine Logik auf diesem Gebiet. Wissen Sie, Herr Büchse? Nur ich wusste von meinem Kumpel, dass er sehr viele Affären zu der Zeit hatte und dass das alles sehr entspannt lief, über Tinder, über privat kennenlernen. Es hat sich mir tatsächlich auch nicht erschlossen, wenn er mir sagt, ich habe nichts gemacht, warum er plötzlich mit Gewalt eine Frau zum Sex gezwungen haben soll.
Ja, aber das ist natürlich schon ein gewaltiger Vorwurf, ne?
Ja.
Also wie reagiert man da als Anwalt? Schrillen wahrscheinlich alle Alarmglocken, oder?
Naja, wissen Sie, diesen Anruf, ich soll jemand vergewaltigt haben, den habe ich recht oft. Ich mache ja sehr viele Sexualstrafsachen. Sie müssen da unterscheiden. Es gibt die Anrufe, da heißt es, ich soll eine vor 3 Jahren vergewaltigt haben. Das sind die einen Fälle, wo man gar nichts eigentlich, wo auch der Anrufer gar nicht weiß, was für ein Vorfall gemeint sein soll. Also wenn er jetzt behauptet, er hat nichts gemacht, dann gibt es ja oft trotzdem, dass man sich denkt, warte mal, klar, die auf der einen Party, da war ja irgendwas oder sowas. Aber nicht, wenn einer sagt, vor 3 Jahren soll ich irgendwas gemacht haben. Dann gibt es die Fälle, bei denen mir jemand sagt, ja, das stimmt schon, wir waren zusammen. Und das sind die ganz entscheidenden Fälle. Die Fälle nämlich, wo es einfach nicht darum geht, war jemand zur Tatzeit am Tatort, sondern hat da nun eine Straftat stattgefunden oder nicht. Also Sex per se ist ja nicht strafbar, sondern wenn dieser Sex nicht auf beider Seiten Freiwilligkeit beruht. Und genau darum drehen sich die meisten Fragen. Das heißt, die meisten Mandanten sagen, ja, ich war mit der Frau zusammen und ja, es stimmt auch, was sie sagt. Oder Herr Lukas, ich will gar nichts dazu sagen jetzt erstmal. Oder Herr Lukas, ja, ich war mit ihr zusammen, aber ich habe nichts gemacht, was sie nicht auch gewollt hätte. Jedenfalls so, wie ich das mitbekommen habe. Und so war es jetzt hier im Fall von Chris.
Ja.
Er sagt, ich habe die Frau schon 2-mal gedatet gehabt, das war alles ganz nett. Sie wollte mich an dem Abend auch wieder sehen. Ich habe gesagt, du, ich habe heute irgendwie dann doch keine Lust. Wir waren so halb verabredet. Er hatte genau genommen schon vorher eine andere Geschichte gehabt, eine junge Frau getroffen gehabt, mit der er wohl im Auto Sex gehabt hatte und wollte der Dame absagen und die ist völlig durchgedreht am Telefon. hat ihn angebrüllt, das kannst du mit mir nicht machen, du kommst jetzt sofort her. Chris ist dann zu ihr gefahren, hatte aber ein mulmiges Gefühl. Und da sind wir genau an der Stelle, wenn ich das mal ganz klug anmerken darf. Sobald ein mulmiges Gefühl da ist, und er hatte es ja gehabt, lassen. Man kennt sich ja kaum. Wenn Sie eine Affäre anfangen, eine Beziehung anfangen, am Anfang kennt man sich ja kaum. Ich kann immer nur sagen, Sie können sich nicht 100% schützen. Weder vor einem Angriff jetzt als Frau, noch auch zum Beispiel dann vor einer falschen Verdächtigung. Aber ein bisschen auch den Kopf in solchen Fällen, auch den Kopf einzuschalten. Chris hätte es gut gestanden. Wenn die Frau ihn dermaßen anbrüllt, du kommst jetzt her, das kannst du mit mir nicht machen, ist das keine gute Basis. Er ist dann hingefahren, die beiden haben sich ganz schnell vertragen und dann kam es wohl mehrfach zu einvernehmlichen Sex, wenn ich der Version von Chris glauben durfte.
Ja, das heißt, die Dame hat weitere Angaben gemacht. Ja. Wie sahen die denn aus?
Sie sprach von zunächst an einvernehmlichen Sex, den beide gehabt hätten. Es hätte sozusagen einmal komplett Geschlechtsverkehr gegeben, dann seien sie auf die Veranda gegangen, hätten ein bisschen Wein zusammengetrunken und dann wäre sie in die nächste Runde gegangen. Also bis dahin würden wohl alle Protagonisten sagen, stimmt, so war das. Der Sex sei sehr hart gewesen, was immer das heißt, aber so hat sie es formuliert. Und während sie sich wohl sehr lange beklagte, und das konnte man auch in der Vernehmung dann nachlesen, dass ihr vieles nicht gefallen hatte, wie das gelaufen ist, manche Sexualpraktiken ihr nicht so gefallen hätten, und das sich auch nicht schön liest. Man hat das Gefühl, das ist nicht so richtig harmonisch gewesen, nicht rund. Ist ihr dann aber ein ganz wichtiger Satz nicht rausgerutscht, sondern hat sie sehr selbstbewusst gesagt. Aber das war alles einvernehmlich. Das waren wörtlich ihre Worte. Und die Staatsanwältin, die mir noch gegen 11 Uhr gesagt hat, Herr Lukas, der kommt nicht raus, die Vorwürfe sind zu massiv. Und ich noch gesagt habe, was heißt, er kommt nicht raus? Die massivsten Vorwürfe können doch einen nur in die Haft bringen oder dort halten, wenn sie sich in irgendeiner Form bewahrheiten sollten. Wenn wir zumindest einen dringenden Tatverdacht haben, den brauchen wir für die U-Haft. Aber sie stand auf dem Standpunkt, das, was ich hier bislang gehört habe, der kommt nicht raus, rief dann sehr freundlich an gegen 14 Uhr und sagte mir, Herr Lukas, es gab ja eine ganz entscheidende Wendung. Sie war wohl sehr unglücklich nach dieser Nacht, ihr hat vieles nicht gefallen, aber sie hat von sich aus darauf bestanden, dass alles freiwillig gewesen wäre. Und daraufhin habe ich entschieden, dass ihr Mandant sofort rauskommt.
Das heißt, Chris war wieder frei. Mhm. Dieser Albtraum schien erstmal für ihn vorbei.
Ja. Ne?
Nur zur Einordnung, Sie hatten das ja schon am Anfang erwähnt, dass bei diesem Thema, wenn es um Vergewaltigung geht, so viel durcheinander geht. Da, wenn man sich zum Beispiel wissenschaftliche Studien und Artikel zum Thema Vergewaltigung und Strafverfolgung anschaut, dann liest man, dass der Anteil von Falschbeschuldigungen, mhm, ne, darum handelt es sich ja in diesem Fall, an den angezeigten Vergewaltigungen zwischen 2 und 8% variiert. Ne? Mhm. Das sind dann die Schätzungen. Der Bundesverband der Frauenberatungsstellen und Notrufe, der setzt den Anteil der Falschbeschuldigungen für Deutschland bei 3% an. Die stützen sich da auf so eine europaweite Studie zur Strafverfolgung von Vergewaltigung. Das ist alles immer schwierig einzugrenzen, weil man muss auch bei Vergewaltigung ja sagen, dass wir nicht wissen, wie viele Fälle es wirklich gibt. Die Dunkelziffer ist hoch. Ne? Die tatsächlich angezeigten Übergriffe, die sind, ich habe da eine Studie gefunden vom Bundesministerium für Familie, Frauen und Jugend, und die gehen davon aus, dass in über 80% der Fälle sexualisierte Gewalt gar nicht erst bei der Polizei angezeigt oder gemeldet wird. Das heißt, wir reden hier von einem Einzelfall und Chris ist in diesem Fall Opfer dieser Falschbehauptung geworden. Da würde mich mal interessieren, Sie waren ja nicht nur sein Anwalt, wie Sie sagen, sondern auch sein Freund. Wie ist er damit umgegangen? Selbst als er frei war, hat er noch daran zu knabbern gehabt?
Also zum einen, ich finde es ganz toll, was Sie da ausgeführt haben. Das sind doch Zahlen, mit denen man arbeiten kann, die mir auch sehr nachvollziehbar erscheinen, die ich auch in etwa so im Kopf habe. Ich glaube, an der Stelle ist auch ganz wichtig, auch von meiner Seite nochmal zu sagen, ich bin allergisch dagegen, wenn immer wieder suggeriert wird, von wem auch immer, man liest es, man hört es in Gesprächen, in der Kneipe, an der Bar, nach dem Motto, dass man hat manchmal das Gefühl, es gibt diesen Generalvorwurf, eigentlich sind alle Vergewaltigungen nur erfunden. Also um es ganz klar zu sagen, es gibt unfassbar viele Vergewaltigungen, das brauchen wir nicht erraten, das sehen wir schon allein an denen, die angezeigt werden. Und wir sehen es auch an den vielen Verurteilungen. Also das heißt, da müssen wir gar nicht unser Herz und unsere Nieren und sonst was jetzt da fragen. Wir wissen es einfach. Es gibt unfassbar viele Vergewaltigungen. Das ist eine Katastrophe. Und das muss man immer wieder sagen, weil gerade wenn wir einen Fall behandeln, wo es mal anders gelaufen ist, soll das überhaupt nicht, auf gar keinen Fall den Eindruck vermitteln, dass in Wahrheit man das mit den Vergewaltigungen doch bitte nicht so überstrapazieren sollte. Nein, es gibt ganz, ganz furchtbare Vergewaltigungen. Fakt ist, ich kann mir genauso das vorstellen, wie Sie es gesagt haben, dass es unfassbar viele Fälle gibt, die am Ende nicht zur Anzeige kommen. Hier ist jetzt einer von den Fällen, und die gibt es eben auch. Einer der Fälle, wo man hier wohl jetzt schon sagen konnte, ich meine, der Fall ist noch nicht zu Ende an der Stelle, aber hier konnte man wohl aufgrund der Aussage sagen, es spricht viel dafür, dass mein Gefühl richtig war, Chris hat diese Frau nicht vergewaltigt. Chris war am Ende. Chris hat mit so vielen Frauen die letzten Jahre, sage ich mal, Dates gehabt. Und es gab da also den Vorwurf, dass er eine Frau irgendwie hätte zwingen, aus seiner Sicht hätte zwingen müssen oder gezwungen haben könnte. Dieser Vorwurf hat nie im Raum gestanden. Das war ein ganz entspanntes Gigolo-Leben, sage ich mal, was er da geführt hat. Und das ist einfach seine Sache gewesen und alle schienen da immer zufrieden zu sein. Das heißt, für ihn ist da eine Leichtigkeit, die er sich in diesem doch toi 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 freien Land rausnehmen wollte, komplett zusammengebrochen.
Ja.
Aus seiner Warte war es so, wie die Frau es gesagt hat, alles war freiwillig und plötzlich verbringt er die Nacht bei der Polizei, musste Angst haben, dass es später eine Anklage geben könnte, 2 Jahre Freiheitsstrafe bis 15 Jahre Freiheitsstrafe. Und damit ist ein Bild, das er hatte von seinem Lifestyle, von dem, was man darf und was er kann, das ist komplett erschüttert worden. Und wenn man jetzt eben unterstellt, dass das tatsächlich so nicht stimmte, diese erste Behauptung von dieser Frau, dann ist es natürlich für ihn auch so direkt gewesen, wie es dazu kommen konnte. Es war nicht, dass irgendwelche Zeugen da was falsch gesehen haben, sondern die hat wohl jemand ihn zunächst mal extra bei der Polizei angeschwärzt. Also Chris war am Boden. Ich habe dann als Freund sehr viel Beruhigungs-, weniger als Strafrechtler, unfassbar viel freundschaftliche Aufarbeitung mit ihm machen müssen. Er war grundtraurig und erschüttert.
Wieso hat die Frau denn diese Aussage getroffen? Was war ihre Motivlage?
Das ist immer eine gute Frage. Wissen Sie, gerade wenn Mandanten sagen, da war nichts und nicht so ein Zaubersatz kommt wie, es war alles freiwillig nach mehreren Stunden Vernehmung, bringt es nichts, selbst wenn es freiwillig war und diese Frau übrigens auch nicht immer, weil gelogen wird. Manchmal gibt es auch wirklich echte Missverständnisse. Mhm. Das heißt, eine Frau sieht sich vergewaltigt und der Strafrechter sagt, so ist es aber keine Vergewaltigung. Das muss man vielleicht auch nochmal anfügen. Ne? Das manchmal auch einfach, und so war es hier, muss man sagen. Also die Motivsuche ist so wichtig, weil wenn Sie sagen, ich habe nichts gemacht, ist ja die Frage zwingend, ja, warum erzählt die dann sowas?
Ja.
Und wenn es da keine vernünftige Erklärung gibt, wird es immer schwerer auch zu glauben, dass das erfunden war. Es ist an der Stelle nicht erkennbar gewesen, warum. Sie hat ja gesagt, ich bin vergewaltigt worden, so hat sie bei der Polizei sich gemeldet. Sie hat bei der Vernehmung wahnsinnig den Abend, ich sag mal, schlecht geredet, auch von Gewalt, die aber immer wieder dann eher unter harter, aber gemeinsam gewollter Sex zu subsumieren war, berichtet, um dann aber am Ende zu sagen, na gut, wenn Sie mich so fragen, na klar, es war freiwillig. Das heißt, es wirkt etwas, es wirr. Ich konnte in dem Moment mir genauso wenig einen Reim drauf machen wie die Staatsanwaltschaft.
Mhm.
Das sollte sich später alles viel mehr klären, Herr Büchse, denn wie gesagt, besagte Frau, just genau diese Frau war jetzt die Frau, von der ich vorhin erzählt habe, die da gefesselt auf dem Bett lag mit diesen Flaschen, die übrigens kaputt waren, die waren abgebrochen worden, bevor sie eingeführt wurden. Und so lag sie da auf dem Bett, tot geglaubt und dann doch lebendig, wenn auch in einem äußerst schlechten Zustand. Und noch bevor sie ins Krankenhaus gebracht wurde, sagte diese Frau, der Polizist war's. Das habe ich, glaube ich, vorhin schon erwähnt, ja,
der Polizist war's.
Und diese Aussage führte genau dazu, dass ich kurz nachdem sie das gesagt hatte, wieder einen Anruf von Chris bekommen hatte. Stefan, ich bin's, ich bin wieder festgenommen worden. Wieder Vergewaltigung, jetzt sogar noch versuchter Mord, wieder dieselbe Frau.
Jetzt haben Sie diesen Anruf und haben Sie da nicht begonnen zu zweifeln, ob Chris nicht doch schuldig ist?
Ja.
Ob Ihre Rolle vielleicht nicht doch falsch ist als Freund und Anwalt in diesem Fall? Ob Ihr Blick vielleicht verstellt ist oder was ging durch Ihren Kopf?
Ja, das ging mir sofort durch den Kopf. Wenn Sie... ich bin ganz großer Anhänger davon, dass man gewissen Menschen, die einem sehr nahe stehen, grundsätzlich vertrauen sollte. Vertrauen kann aber so leicht missbraucht werden. Und Sie dürfen ein Vertrauen, das Sie jemandem entgegenbringen, nicht verwechseln mit einer absoluten Menschenkenntnis. Die haben wir alle nicht. Das heißt, ich bin immer noch bereit, meiner Frau, meinen Kindern zu vertrauen und auch in gewissen Abstufungen Freunden zu vertrauen. Aber ich die berühmte Hand ins Feuer legen, das würde ich jedem abraten. Sie stecken nicht drinne. Oft stecken die Menschen selbst ja nicht drinne. Bis hin eben auch zu Unwahrheiten, die jemand erzählt, weil irgendetwas gerade bei ihm psychisch vielleicht nicht ganz stimmt. Er glaubt an seine Unwahrheit. Also sie können sich nicht auf das Wort verlassen von jemandem. Sie können aber bereit sein, sich zu verlassen. Im Privaten ist es kein Problem, dass sie sagen, klar kann ich angelogen werden, ich habe keine Lust, jeden Tag meinem Lebenspartner zu misstrauen. Das ist jetzt mal die Basis dieser ganzen Beziehung. Aber es muss immer im Hinterkopf klar sein, das ist eine Entscheidung, wie man untereinander umgeht. Ob ich sage, ich vertraue dir einfach und glaub dir alles, was du mir sagst. Also grundsätzlich, wenn es einigermaßen schlüssig ist. Aber man muss im Hinterkopf immer wissen, das ist kein Freifahrtschein in Richtung, alles wird stimmen, was man mir in meinem Leben erzählt. Und von daher war ich in dem Moment tatsächlich nicht enttäuscht, aber ich war schon sehr irritiert. Das hat nicht gepasst. Jetzt ist er da schon wieder festgenommen, dieselbe Frau. Ich habe schon gedacht, was macht der Chris? Was ist denn da in seiner Welt bitte sehr los? Das waren, ich glaube, ziemlich genau eigentlich so meine Gedanken. Was ist in dieser Welt von ihm eigentlich da gerade kaputt?
Und was erzählte Ihnen Chris?
Naja, er hat mir gesagt, er weiß nicht, was gewesen sein soll. Er war nicht bei dieser Frau. Letztes Mal war er da, sagt er, aber diesmal war er nicht mal bei ihr gewesen. Er weiß nicht, wie das jetzt kommt. Er sei unterwegs gewesen in die Nähe von ihrer Wohnung, weil sein Auto noch bei ihr stand, von damals, als er bei ihr war, 3 Tage vorher. Und weil er ein Annäherungsverbot bekommen hat auf 2 Kilometer, ist er mit einem Kumpel bis 2 Kilometer vor der Wohnung gefahren, habe dann dort brav gewartet, sind sie mit dem Privatauto hin, habe dort brav gewartet und sein Kumpel sei mit dem Taxi dann zu der Wohnung von dieser Dame gefahren, um das Auto dort abzuholen und zurück dahin zu fahren, wo Chris wartet.
Genau, man muss vielleicht noch sagen, er wurde damals festgenommen, als er sich noch in der Wohnung von ihr aufhielt.
Richtig, ne?
Sie
genau.
war zur Arbeit gegangen und er hatte noch ein bisschen weiter geschlafen dort in der Wohnung.
Genau.
Deshalb stand das Auto noch dort.
Genau, richtig.
Das ist natürlich, wenn man dann auch noch diese Tatsache jetzt hat, ne? Wenn man jetzt diese Tatsache sieht, dass er auch in der Nähe war von dieser Wohnung, dann ist das natürlich nicht gut für ihn.
Also überhaupt nicht gut und es war auch mir gegenüber nicht gut, weil er hat mir gesagt, Stefan, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ich hatte jetzt 3 Tage Zeit, dieses Auto zu holen. Ich entscheide mich spontan mit meinem Kumpel Ali, dieses Auto zu holen. Wir fahren brav bis 2 Kilometer vor der Grenze, Ali holt das Auto. Und dann nehmen sie Ali, verfolgen sie Ali und nehmen Ali und mich fest. Das kann nur, sagte er mir, bedeuten, diese Frau, die muss eine, so hat er es genannt, eine Manpower gehabt haben, die unfassbar ist. Wie konnte die wissen, dass wir zu der Zeit, wo sie eine Vergewaltigung behauptet, dass wir in der Gegend waren? Ich habe erwidert, Chris, eine Idee wäre doch, du hast die Vergewaltigung einfach begangen.
Eine naheliegende Idee.
Das war das Naheliegendste. Sie sagt, der Polizist war es. Er ist zu der Zeit in der Gegend, hat diese Geschichte mit dem Auto abholen. Und jetzt kommt das Allerdollste. Sie hat ja ziemlich viel Nachvollziehbares gesagt in dem Moment. Sie sagte, der Polizist war es und ein Kumpel war diesmal mit dabei. Ein Kumpel mit ausländischem Akzent. Dieser Ali hatte einen, wie auch immer, gearteten ausländischen Akzent. Das heißt, hier war ich an dem Punkt, über den ich mir oft gar nicht so viele Gedanken mache als Verteidiger, weil mich die Beweislage so sehr interessiert. Hier habe ich gesehen, die Beweislage ist erdrückend für den Moment. Und mein Gefühl sagt mir, Chris sagt mir die Wahrheit.
Wie sind Sie weiter vorgegangen als Anwalt?
Naja, Chris war jetzt in Haft, wieder für die nächsten 24 bis maximal 48 Stunden, also bis zum nächsten Tag. Die Frau ist ins Krankenhaus gebracht worden. Die Staatsanwältin hat mir keine Hoffnung gemacht, dass sie ihn rauslassen wird. Sie wird diesen Antrag schreiben, den Haftantrag und der Haftbefehl, der wird ergehen. Und das sah danach aus, klar, versuchter Mord, Vergewaltigung. Es kam dann ein Anruf von der Staatsanwältin, die sagte, Lukas, ein bisschen Geduld noch. Wir schauen uns jetzt mal das Bewegungsprofil Ihres Mandanten an. Wir gucken mal, wo er sich, in welche Funkzellen er sich eingebunden hatte mit seinem Handy. Und das war leider dann alles gar nicht gut fürs Erste, Herr Büchse. Es war so, der Anruf...
Es wurde noch schlimmer für ihn.
Es wurde schlimmer. Es wurde jetzt erstmal schlimmer. Mhm. Es hatte sich ergeben, dass 25 Minuten bevor der Anruf bei der Polizei einging, sie brauche Hilfe, 25 Minuten vorher war Chris in diese Funkzelle eingebucht gewesen. Das heißt, diese Aktion, dass er in der Nähe, auf den Punkt können Sie es ja nicht feststellen, aber da in der Nähe gewesen sein muss, war just 25 Minuten vorher. Ich hatte mir gewünscht, dass rauskommt, dass das vielleicht zeitlich nicht zusammenpasst, dass sie zum Beispiel die Polizei angerufen hat und Chris ist erst kurz danach in die Gegend gekommen, aber so war es nicht. Das heißt, es sah tatsächlich jetzt ganz, ganz finster aus. Die Staatswende rief dann am selben Tag nochmal an. Mittlerweile hatte man sich da etwas operativ an diese Frau rangewagt. Die Flaschen mussten entfernt werden. Und das ist für mich als Laie immer noch schwer nachvollziehbar. Die Ärzte haben dann bei der Staatswende angerufen, haben gesagt, es gibt da Auffälligkeiten. Diese Flaschen seien dermaßen fachgerecht eingeführt worden, obwohl zerbrochen, so eingeführt, dass sie zu keinen Verletzungen führen konnten. Mhm. Diese Frau, muss man dazu sagen, ist Psychiaterin, also Ärztin. Und die untersuchenden Ärzte, die haben das nicht zu entscheiden. Die können ja nur Anknüpfungstatsachen liefern. Die haben gesagt, das ist jedenfalls bemerkenswert. Diese Flaschen sind auf keinen Fall einfach wahllos mit Gewalt eingeführt worden, sondern fachgerecht so, dass keine auch nur irgendwie nennenswerten Verletzungen entstehen konnten. Kann ja alles Zufall sein. Dann ist es eben fachgerecht eingeführt worden. Aber die Staatswende war jetzt doch etwas gewillter, genauer hinzuschauen. Das Handy wurde ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Dame, nachdem sie die Polizei angerufen hatte, in der Wohnung rumgelaufen sein muss.
Das heißt, das Bewegungsprofil auf dem Handy zeigt, dass das Handy, aber das könnten natürlich auch die Täter sein, oder nicht?
Ist meine Meinung auch, Herr Büchse. Es war nicht alles. Das ist jetzt nur ein weiterer Step. Natürlich könnten die Täter mit dem Handy rumgelaufen sein. Es war natürlich auffallend, dass sie nur an Hand und Fuß gefesselt waren, nicht an beiden Händen und beiden Füßen. Mit einer freien Hand kann man sich auch fesseln und entfesseln. Aber Sie haben völlig recht, das war es auch noch nicht. Das Handy wurde von ihr dann noch genauer angeschaut. Und dann wurde festgestellt, es gab auch einen Chatverlauf mit einem Freund. Dieser Chat mit dem Freund war weit bevor sie die Polizei angerufen hatte. Das heißt, es waren noch ungefähr 25, 30 Minuten, bis sie die Polizei angerufen hatte. Chris war aber zwischen dem Chat mit dem Freund und dem Polizeianruf in der Funkzelle gewesen. Nicht schon, bevor sie ihren Freund angerufen hatte. Das heißt, sie hat ihrem Freund von einem womöglich gleich stattfindenden Überfall erzählt. Sie habe Stimmen gehört, es sei jemand im Haus. Und das konnte nun Chris nicht gewesen sein. Nicht mit seinem Handy. Sein Handy konnte nicht in der Funkzelle gewesen sein zu der Zeit.
Das heißt, es sammeln sich einige Indizien. Ne? Sie haben das ja schon gesagt. Ich fasse das nur mal kurz zusammen. Wir haben also die Art der Verletzung, die auffällig ist, die schonender sind, als man annehmen könnte. Dann haben wir dieses Bewegungsprofil auf dem Handy. Danach gab es, ich habe das nochmal nachgesehen, 22 Schritte. Mhm. Nachdem sie den Notruf abgesetzt hat,
richtig,
werden zurückgelegt mit dem Handy. Und dann nochmal 5 Minuten später 8 Schritte. Das heißt, da bewegt sich jemand, nachdem der Notruf ist, doch über eine gewisse Distanz. 22 ja. Schritte, dann nochmal 8 Schritte. Und das sind ja schon mal 2 dieser Indizien. Dann der Zeitpunkt. Das heißt, er war zwar in der Funkzelle, aber er war zu einem anderen Zeitpunkt
genau
in der Funkzelle. Er hätte ja schon früher da sein müssen, wenn sie, während sie gechattet hat mit ihrem Freund, schon angegriffen
genau
worden wäre. Ne? Und dann gibt es noch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, da würde ich Sie nochmal gerne fragen, gab es noch eine andere Auffälligkeit in diesem Fall? Auf ihrem Handy fand man auch noch einen Suchverlauf, einen Browser-Suchverlauf.
Es ist so, genau, man hat dann weiter, das Handy hat ja doch einiges hervorgebracht, weiter in dem Handy geschaut. Und es waren tatsächlich lauter Begrifflichkeiten zu Phänomenen drinne, die man nicht googeln müsste, wenn man sie einfach selbst erlebt. Nämlich, wie fühlt es sich an, wenn man Flaschen eingeführt bekommt? Oder wie ist die Gemütslage nach einer Vergewaltigung durch fremde Männer, die man vorher nicht kannte? Das heißt, sie hat Suchbegriffe eingegeben, die genau zu dem passten, was sie später als Thematiken auch gegenüber der Polizei geäußert hat. Und das müssen Sie nicht googeln, wenn Sie mit keiner Vergewaltigung rechnen und sie dann vor allem hautnah selbst erleben. Dann erzählen Sie eben das, was Sie erlebt haben und müssen nicht bei Google nachfragen.
Ja, und Chris wurde freigelassen dann oder wie ging es weiter?
Chris wurde daraufhin dann freigelassen. Es war dieselbe Geschichte, wieder kam der Anruf, ich bin jetzt frei, Stefan, danke für alles. Ich hatte nicht allzu viel getan, ich war da für Chris, ich war sofort da. Aber genau genommen hat die Staatsanwaltschaft hier sehr schnell auf immer wieder eine Bereitschaft gehabt, auf alle Stichwörter, die so da aufkamen, zu hören und sofort zu recherchieren. Und das Besondere hier in diesem Fall war, dass die Staatsanwaltschaft mich gebeten hat, möglichst schnell einen Schriftsatz zu machen. Das würde sich sicherlich lohnen. Und das habe ich getan. Sprich, ich habe beantragt, dass beide Verfahren gegen Chris eingestellt werden nach § 172. Das heißt nach dem Motto, das reicht nicht, um später verurteilt werden zu können. Die Staatsanwaltschaft muss ab einem gewissen Punkt entscheiden, klage ich an, da brauche ich einen sogenannten hinreichenden Tatverdacht, oder lasse ich es, weil ich davon ausgehe, ich komme mit den Vorwürfen bei Gericht am Ende nicht durch. Ich habe diesen Antrag gestellt und das Verfahren wurde dann tatsächlich sehr schnell eingestellt. Aber damit nicht genug. Und das ist das Besondere an diesem Fall. Die Staatsanwaltschaft hat von sich aus, ohne dass wir eine Anzeige hätten stellen müssen, sofort Ermittlungen gegen diese Frau eingeleitet.
Was war der Vorwurf?
Vorwurf, falsche Verdächtigung und schwere mittelbare Freiheitsberaubung. Die Staatsanwaltschaft hat angeklagt zum Amtsgericht. Und das Spannende ist, das ist alles jetzt noch in der Schwebe. Da können wir gar nichts zu sagen, Herr Büchse, da reden wir nächstes oder übernächstes Jahr drüber. Das Spannende an diesem Fall ist jetzt, die hat das angeklagt und das Amtsgericht ging sogar noch einen Schritt weiter und hat sich für unzuständig erklärt, weil die Strafgewalt nicht ausreichen würde. Das Amtsgericht darf nur bis 4 Jahre verurteilen. Das Amtsgericht steht auf dem Standpunkt, für das, was diese Frau mutmaßlich gemacht hat, reichen 4 Jahre nicht aus. Die Staatsanwaltschaft hat daraufhin reagiert, hat gesagt, das teilen wir. Wenn das Gericht sagt, mehr als 4 Jahre, dann sind wir dafür sehr offen bei dem, was hier passiert sein soll. Und jetzt sind wir gerade in dem, befinden wir uns gerade in der Situation, dass das Landgericht entscheiden muss, ob es sich für zuständig erklärt. Sprich, ob das Landgericht sagt, das ist ein Fall, der über 4 Jahre ergeben könnte und wo sich das schon eher aufdrängt oder eben nicht, dann landen wir mit der Sache eben beim Amtsgericht. Aber das ist aktuell der Stand der Dinge. Die Sache soll verhandelt werden, entweder beim Amtsgericht oder so momentan die Grundstimmung bei Amtsgericht und Staatsanwaltschaft beim Landgericht, sprich mit einer Strafgewalt 4 Jahre überschreitend.
Das ist ja eine wirklich unglaubliche Wendung in diesem Fall, ne, der so angefangen hatte. Ich will nur einen Schritt nochmal zurückgehen.
Ja.
Wir haben diese Frau, die durchaus glaubhaft am Anfang diese Tat schildern konnte, auch unter anderem, weil durch einen Zufall, muss man ja sagen, ihr Mandant sich in der Nähe des Tatorts, jedenfalls durch die Funkzellenauswertung, befand. Später hat man natürlich dann den Unterschied im Zeitablauf noch gefunden. Aber anfangs sah es ja, wie Sie gesagt haben, erdrückend für ihn aus. Sie hat ja auch noch gesagt, der Polizist war es. Das heißt, sie hat ihn beschrieben. Und sie hat auch noch seinen Freund, ne, seinen Kumpel beschrieben, den Ali mit dem ausländischen Akzent. Und da würde ich Sie gerne mal fragen, woher, die hatte den Ali ja wahrscheinlich nie kennengelernt, nie gesehen. Ja. Woher kannte sie oder wusste sie von diesem Freund?
Herr Büchse, ich sage Ihnen was. Ich hätte ein ganz schlechtes Gewissen und hätte diesen Fall Ihnen nicht für heute vorgeschlagen, wenn aktuell einfach nur eine Strafanzeige von Rechtsanwalt Lukas unterwegs wäre. Weil ich habe Ihnen das gesagt, es geht hier um einen Freund von mir und ich habe Verteidiger schon ertappt, vielleicht auch mich schon ertappt, wie man dann bei einer solchen Wendung eine gewisse Wut entwickelt und sagt, so, jetzt kommt die Gegenanzeige dran. Aber Sie sind nicht frei davon, dass Sie immer auch dann zu einer gewissen Unsachlichkeit neigen können. Wenn Sie einen Mordprozess oder auch Vergewaltigungsprozess über Dutzende Tage verhandeln, Sie kämpfen um die Unschuld Ihres Mandanten und am Ende kriegen Sie die durch, haben Sie hier und da womöglich trotzdem den Blick auch für all diese Punkte verloren, die gegen Ihren Mandanten gesprochen haben. Und deswegen hüte ich mich immer, so hausieren zu gehen als Verteidiger und zu sagen, unfassbar, was Sie da vorgeworfen haben, war alles anders. Nein, auch da bitte immer Distanz wahren, ich war nicht dabei. Hm. Und die echte Wahrheit, die weiß der liebe Gott oder eine höhere Gewalt. Und deswegen tue ich mich da immer sehr, sehr schwer und ich mache auch in der Regel keine Anzeigen, wenn jemand freigesprochen ist, dann als Gegenanzeige, als Gegenangriff. Hier habe ich ein so gutes Gefühl, über einen Fall zu sprechen, der noch nicht entschieden ist. Da sind wir bitte uns auch einig. Ein Gericht wird irgendwann eine Entscheidung treffen.
Ja.
Aber wir haben ja eine Staatsanwaltschaft, die sogenannte objektivste Behörde, die wir in Deutschland haben, die ohne mit der Wimper zu zucken sagt, wir haben hier eine Beweisbarkeit, die für uns eindeutig ist. Diese Frau hat diesen Mann, warum auch immer, fertig machen wollen und hat hier 2-mal Vergewaltigung fingiert, im 2. Fall in einer Hollywood-reifen Inszenierung. Und sowas dulden wir hier nicht. Das muss verhandelt werden. Und das wird auch nicht mit einem Strafbefehl, also sprich mit einer kleinen Strafe hier, fertig gemacht werden, beendet werden, sondern das muss richtig aufs Tapet. Und ich berichte hier von einem Fall einer Staatsanwaltschaft, die aktuell sagt, das muss 4 Jahre plus geben. Das können wir so nicht akzeptieren. Das ist jetzt die Situation, die ich da vorfinde. Insgesamt, und jetzt komme ich zu Ihrer Frage, stehe ich ratlos da. Deswegen, weil Sie sagen, Herr Lukas, warum sagt sie, der Polizist war es? Warum sagt sie, der andere hat einen Akzent gehabt? Herr Büchse, genau genommen müsste man zu dem Schluss kommen, die müssen doch da gewesen sein. Aber es ist regelrecht beweisbar, dass es das nicht war. Und wenn überhaupt die Verteidigung was gewinnen möchte für diese Frau, kann man höchstens sagen, sie hat genau genommen nicht den Polizisten gemeint. Sie hat da irgendwas dahingeseiert, weil sie noch nicht fit war und so weiter. Das wäre der einzige Ansatz, dass man sagt, sie hat ihn ja nicht klar benannt. Nur Entschuldigung, der Kontext ist ja so eindeutig, der Polizist war es.
Ja.
Aber man könnte höchstens sagen, es gibt mehrere Menschen mit einem fremden Akzent. Sie hat da eben auch da was erfunden, war auch ein bisschen belämmert, weil sie ja wirklich ziemlich am Ende war gesundheitlich. Das wäre der einzige Ansatz. Aber der Ansatz, das wird auch kein Verteidiger sich trauen, bei dieser Beweislage wird nicht sein zu sagen, er war es doch. Und deswegen sage ich Ihnen, Herr Büchse,
ja,
es ist ein klassischer Fall, wo Sie, und jetzt kommen wir vielleicht zu meinem Freund Chris, wo Sie sich kaum noch wehren können, in Richtung Verschwörungstheorie zu gehen. Und das will ich nicht, dass wir uns bitte gleich richtig verstehen. Mein Mandant ist danach, weil die Frage wird bestimmt auch noch kommen, wie ging es ihm jetzt da danach, noch schlimmer als nach der ersten mutmaßlichen Vergewaltigung. Nicht nur, dass er jetzt wusste, es stand lebenslang im Raum für ihn, wenn er nicht aus der Nummer irgendwie wieder rauskommt, sondern er hat gesagt, ich begreife es nicht, wie, ich war es nicht, nachweislich nicht, wie kann diese Frau das aber geschafft haben, mich zu benennen, während ich wirklich gerade da bin. Es waren 3 Tage seitdem, wo ich hätte auftauchen können und sie koppelt das dermaßen gut und beschreibt dann noch jemanden, der genau auf meinen Freund passt. Und für ihn war klar, da steckt mehr dahinter. Also sprich, da geht's dann in das, was wir immer wieder hören, Verfolgung, ne? Verfolgungswahn. Für Chris war klar, der Staat hat ihn irgendwie auf dem Kieker, das kann eine Frau nicht alleine leisten. Sie ist angesetzt worden, damit er am Ende in den Knast kommt. Ich hoffe für die, die jetzt gerade vielleicht erst die vorgespult haben und an der Stelle es erst hört, ich möchte nochmal sagen, ich finde es spannend, auch wenn manchmal gibt's im Fernsehen so Sendungen, die größten Verschwörungstheorien. Natürlich macht's Spaß. Verschwörungstheorien kommen ja nicht von ungefähr, sondern weil es Merkwürdigkeiten gibt. Und die lassen dann immer Raum für Recherchen und für Spekulationen. Und das macht ein Stück weit auch Spaß. Aber am Ende gründe ich meine Entscheidungen und Überlegungen nie auf Verschwörungsüberlegungen. Ich muss aber Chris recht geben. Es ist, und Sie haben mich das ja auch deswegen gefragt, wie hat die Frau das geschafft? Das so? Und die Antwort wäre viel leichter, wenn ich es so mache wie die Staatsanwaltschaft. Die sagt, Zufälle gibt's halt im Leben.
Ja, also vielleicht war es ja auch so. Ne? Man muss allerdings sagen, dass in diesem Fall ist es ja auffällig, dass diese Frau so weit geht. Die hat ja mit ihrem Leben gespielt.
Ja.
Ne? Die hat sich ja selbst so verletzt, dass sie hätte ja sterben können. Ne?
Ja.
Ich will vielleicht nochmal das rechtsmedizinische Gutachten zitieren. Ne? Das kam ja zu dem Schluss, ich zitiere, weder sind der weitgehend verletzungsarme Anus und Genitalbereich trotz angegebener Fremdeinführung zumindest eines zackig randigen breiten Flaschenhalses noch eine nicht im Tode mündende Bewusstlosigkeit durch das angegebene Geschehen bzw. die beschriebene Strangulation in Verbindung mit den zeitlichen Verhältnissen plausibel nachvollziehbar. Das Befundmuster ist somit am ehesten durch eine Selbstbeibringung schlüssig erklärbar.
Genau.
Das heißt, die Mediziner haben festgestellt, die Rechtsmediziner, dass ihre Geschichte, so wie sie erzählt, keinen Sinn ergibt. Die Frage ist dann allerdings, wieso ist diese Frau so weit gegangen, erstens sich so weit zu verletzen, zweitens ihren Mandanten, also Chris, so zu beschuldigen?
Es ist so, ich habe es vorhin schon gesagt, bei solchen Fällen, bei einer offenkundig fingierten Vergewaltigung, will man das Motiv wissen. Man sollte es auch möglichst rausfinden, um das wirklich verstehen zu können. Es wurde dann etwas tiefer geforscht. Es gab Vernehmungen, weitere Vernehmungen von dieser Frau. So wie es aussieht, ist die jetzt mutmaßliche Täterin über eigentlich ein Leben lang immer wieder vergewaltigt worden. Vom Vater, vom Bruder, später vom Ehemann. Sie hat sich dann irgendwann entschieden, eine Frau zur Partnerin zu nehmen, um einfach keine Männer mehr an sich ranzulassen und oder zu sehr ins Leben zu lassen. Die Polizei kommt zu einer vorläufigen Einschätzung, dass es eine Art Projektion war. Sie ist ein Leben lang vergewaltigt worden von Menschen, denen sie eigentlich vertrauen sollen, dürfen, müsste, wie auch immer. Der Vater, der Bruder, der Ehemann. Ich sagte ja, Chris war ein warmherziger Typ. Die Frauen mochten den. Das ist einfach immer schon, ja. Das ist ein guter Typ. Sie war so sauer, als er gesagt hat, ich komme heute nicht zu dir, habe ich vorhin ja erzählt gehabt. Da waren Gefühle im Spiel. Er hat sich manchmal schwer aus den Beziehungen wieder rauslavieren können. Und diese Frau scheint sich dermaßen in die Situation mit Chris reingesteigert zu haben und mag deswegen, aber das ist ein ganz vorsichtiger Ansatz, mag womöglich all das, was Chris gemacht hat, obwohl klar war, das ist keine Beziehung, das sind jetzt hier nur 2, 3 One-Night-Stands, die stattfinden, muss sie für sich das empfunden haben, als würde sie tatsächlich aufs Neuerliche vergewaltigt werden. Wieder wird ihr Willen, nämlich der Willen, mit Chris zusammen sein zu wollen, gebrochen. Wieder machen andere mit ihr, was sie will und was sie fühlt, interessiert keinen. Das sind jetzt nur mal so Ansätze, die aber mich so ein Stück weit überzeugen würden. Vor allem, weil ja ihre erste Anzeige noch eher in der Vernehmung wie selbstverständlich zu einer Nichtvergewaltigung wurde. Also da hat sie ja noch nicht mal versucht gehabt, lauter Geschichten zu erzählen. Das heißt, man merkt bei ihr, ihre Wahrnehmung, ihre Enttäuschung, die muss ein Motor gewesen sein, zu sagen, das muss die Polizei interessieren. Und sie hat das als ein Verbrechen an sich empfunden, was in Wahrheit keines gewesen ist.
Ja, die von Ihnen zitierte Stelle in den Ermittlungsakten der Polizei, die kann ich kurz vielleicht noch vorlesen. Da heißt es, Zitat, da der Beschuldigte der Zeugin bereits vor dem ersten mutmaßlichen Tat mitgeteilt hatte, dass er sich parallel mit weiteren Sexualpartnerinnen trifft, was Frau Klein zunächst aufstieß, sie im weiteren Verlauf jedoch tolerierte, ergibt sich aus dieser Liebeslage zwischen den beiden Protagonisten das Motiv.
Das ist prägnanter als meine Ausführung
beim Juristen oder Aktendeutsch.
Ja, meins war weniger Aktendeutsch, dafür ein bisschen langatmig, dazu neige ich ja manchmal, aber ich habe das vergleichbar, glaube ich, eben versucht auszudrücken. Das ist erstmal sehr schlüssig und nachvollziehbar. Um den Fall rund zu machen, das wollen wir nicht vergessen, Herr Büchse, ich bin manchmal geswitcht zwischen Gegenwartsformulierung und Vergangenheitsformulierung, wenn ich von Chris gesprochen habe. Chris ist mittlerweile tot.
Chris ist tot. Mhm. Wie haben Sie davon erfahren?
Ich bekam einen Anruf von seiner Ehefrau, da war ich gerade im Urlaub gewesen auf Mallorca und sie rief mich an und sagte mir, Chris ist tot, er hat sich vor den Zug geschmissen. Sie hat ihn sehr erlebt, die Wochen vor seinem Suizid und langsam wurde es mir auch immer klarer, Chris hat das nicht überwunden. Dieses Gefühl der Machtlosigkeit, dass man ihm Vergewaltigung, versuchten Mord andichten kann, dass er gegen eine Gewalt hier anzukämpfen hat, die er nicht mehr versteht. Er kam da nicht mehr raus. Ich habe ihm gesagt, Chris, ich mache einen kurzen Schriftsatz, das Verfahren wird eingestellt. Er war so wütend auf mich, weil er gesagt hat, Stefan, du musst alles erzählen. Du musst alles da reinschreiben. Er hat gesagt, Chris, ich schreibe jetzt nicht 30 Seiten, wie das da bei euch abends ablief. Es reicht, dass ich die prägnanten Punkte rausnehme. Und mir ist später klar geworden, er ist verzweifelt daran, als jemand, der seinen Lifestyle zwar hatte, aber der wirklich herzensgut war, der den Frauen nie was vorgemacht hatte. Denn auch ihr nicht, das hat sie ja auch gar nicht bestritten. Niemandem gesagt hat, ich liebe dich, obwohl er nur einen One-Night-Stand haben wollte. Das, wie mit ihm umgegangen wurde, diese beiden Haftentziehungen, wo er so machtlos gegenübergestanden hatte, er hat das nicht ausgehalten und ich bin mir heute sicher, er wollte diesen großen Schriftsatz haben, weil er einmal seine Sicht der Dinge loswerden wollte im Diesseits, um dann für sich abschließen zu können. Er ist dann selbst zur Polizei gefahren, an sich ein Kardinalfehler und hat über Stunden, ich meine, es waren fast 10 Stunden, meinen Schriftsatz in der Hand habend der Polizei gesagt, was alles in dem Schriftsatz fehlt. Und hat alles erzählt, dann noch mal eine Stunde die Staatsanwältin angerufen und dann sich wenige Tage später. Also wenn man das sich alles anschaut, ist das Gefühl, dass er für sich tatsächlich nicht mehr konnte, abgeschlossen hatte, dass ihn das, was passiert ist, in den Tod getrieben hatte und er, was ja viele, die den Tod nahen sehen, auch tun, nochmal aufräumen wollte. Er wollte seine Sicht loswerden dürfen, um dann für sich insgesamt abschließen zu können. Aber Sie können sich vorstellen, Herr Büchse, das ist in einer Form auch persönlich, was ich Ihnen erzählen kann hier. Dieser Fall lässt mich nicht los und er ist momentan total gegenwärtig. Ich werde hier Nebenklägervertreter sein für Chris bzw. seine Hinterbliebenen und bin es auch bereits in diesem Verfahren.
Haben denn die Hinterbliebenen, sprechen Sie gerade an, wie haben die damals reagiert, nachdem die Vorwürfe da waren? Hat er das Gefühl gehabt, dass ihm nicht geglaubt wird, auch von seinem engsten Kreis?
Nee, der engste Kreis hat ihm geglaubt. Und es ist Ihnen ein Bedürfnis, dass dieser Fall aufgeklärt wird? Also Chris hat, als er sich dann entschieden hatte und das auch durchgezogen hat, er hat sich von Zug geworfen, aus dem Leben zu scheiden, als er das entschieden hatte, war das, was die Menschen, mit die er mochte und schätzte, anbelangt, war völlig im Reinen. Die haben alle voll hinter ihm gestanden. Und Sie können sich vorstellen, und das ist jetzt auch mein Job natürlich als Nebenklägervertreter, dafür eine gewisse Ruhe zu sorgen. Das ist also primärer Motor auch, dass Sie diesen Prozess begleiten wollen, ist blanke Wut.
Sie haben sich in Ihrem aktuellen Buch über Opfer und Täter Gedanken gemacht und die Rollenverschiebung, die es geben kann. In diesem Fall haben Sie ja geschildert, die Frau Klein war Opfer, ne, und ist zur Täterin geworden. Und ihr Mandant wurde zum Täter gemacht, zum Täter gemacht und gleichzeitig ist er dadurch Opfer geworden.
Ja.
Wie blicken Sie aus dieser Warte auf den Fall?
Also genau genommen muss ich fast bei aller Emotion, die dieser Fall ja mit sich bringen, die ich auch, glaube ich, hier ganz, wir haben sie öfter schon gehört, auch rüberbringe, am Ende bin ich froh über unser Justizsystem, über unseren Rechtsstaat. Mit allen Abstrichen. Ich werde mich nicht blind hinter diesen Rechtsstaat stellen und sagen, alles klappt gut, aber sage gleichzeitig, ich darf als Strafverteidiger, wenn was nicht so ganz klappt, mich immerhin einmischen, auf professionelle Weise. Aber grundsätzlich mal, dass wir den Hinterbliebenen alle Emotionen eingestehen, dass Chris auch sich so verhalten durfte bis hin zu dem Freitod, dass er diese Freiheiten hatte, das ist die eine Sache. Aber für mich ist es, also mich macht tatsächlich als Jurist und als sein Freund glücklich, dass das Ganze einem rechtsstaatlichen Verfahren zugeführt wird. Und mich freut es, dass die Staatsanwaltschaft, die, wenn sie Anhaltspunkte hat, von sich aus ermitteln muss, gesagt hat, wir wissen ja nicht, wie es ausgeht, aber diesen Fall wollen wir vor Gericht bringen. Und von daher bin ich für alles offen, für den Prozess, für das Ergebnis. Aber es ist für mich die ganzen Emotionen, jeder erlebt es anders. Auch ich leide unter diesem Fall. Aber ich bin froh, dass dieser Fall strafrechtlich bislang absolut nachvollziehbar, sauber geklärt wird durch die es angeht. Durch Gerichte, Staatsanwaltschaften, beteiligt dabei die Verteidigung. Da als Chris verdächtigt wurde, wie schnell sie ihn aber auch wieder rausgelassen haben. Man sieht, dass das Verfahren zu Ende geführt wurde gegen ihn. Man sieht, dass jetzt ein Verfahren gegen sie geführt wird. Das fühlt sich alles sehr richtig an. Bei all diesem Schlimmen, und da hängen ja Tragiken dran. Diese Frau hat kein glückliches Leben gehabt bislang. Das ist sicherlich so. Chris lebt gar nicht mehr und hat gelitten in seinen letzten Wochen. Die Hinterbliebenen sind alle traurig und zum Teil am Ende. Aber wir klären das hier doch aus meiner Sicht gerade sehr sauber rechtsstaatlich auf. Das finde ich gut.
Ja, Herr Lukas, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne. Herr Büchse, wir hören uns und in der Sache halte ich Sie gerne auf dem Laufenden. Gruß nochmal an die Hörerinnen und Hörer. Es war mir eine Freude, hier so frei und offen mit Ihnen wieder sprechen zu dürfen. Danke.
Vielen Dank.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.